Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Aktenzeichen Anne de Xaintonge, Ordensgründerin, Novizenmeisterin, Erzieherin. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Versuchen wir uns zunächst Anne de Xaintonge bildlich vorzustellen. Wie sah sie aus? Es gibt ein Bild von ihr, gemalt von einem guten, aber unbekannten zeitgenössischen Maler. Schauen wir dieses Gesicht an, ruhig und lange. Lassen wir uns von diesem Blick einfangen. Großformatig ist es. Es weist keine Kleinigkeiten auf. Die hohe Stirn deutet auf außergewöhnliche Intelligenz. Wangen- und Kinnpartie zeigen viel Energie, aber keine Härte. Keine Ich-Sucht. Der gut geschwungene Mund mit den freundlichen Falten verrät dies. Er zeigt nichts von den vielen inneren und äußeren Kämpfen, Verfolgungen, Demütigungen, die sie durchstehen musste, um ihre Sendung im engen Anschluss an die ignatianische Lebensform zu verwirklichen. Kämpfe, von denen wir im Anschluss noch hören werden. Auch von den vielen Krankheiten, die sie von Jugend auf heimsuchten, merkt man nichts, wohl aber von Milde und Güte.
Wer war sie, diese Anne de Xaintonge? Sie wurde am 21. oder 22. November 1567, also vor 426 Jahren, als Tochter des Johann Xaintonge, Ratsherr des öffentlichen Rechtes am Parlament von Dijon, und der Margarete Collard geboren. Beide waren vornehmen Standes und dienten der Kirche eifrig in reiner Gesinnung. Unter Leitung der Eltern und der Patres der Gesellschaft Jesu erhielt sie eine solide religiöse Erziehung.
Sie begann bald mit ihrem besonderen Apostolat. Sie sah viele Mädchen und Frauen vernachlässigt, ohne irgendeine angemessene Hilfe. So beschloss sie, für jene das zu tun, was schon die Jesuiten für die Knaben und Männer taten. Sie hielt es für gewiss, dem Willen Gottes zu entsprechen, wenn sie ihre Heimatstadt Dijon verlassen und in der Nachbarschaft ihr geplantes Werk beginnen würde. Weil sie die väterliche Erlaubnis dazu nicht erhielt, floh sie am 29. November 1596 heimlich nach Dole, wo sie mit Unterstützung der Jesuiten ihr Apostolat beginnen konnte. Der Vater versuchte alles, um sie vom eingeschlagenen Weg abzubringen. Zweimal wurde sie vor Gericht gestellt, das dann aber ein gerechtes Urteil fällte und die Echtheit ihrer Berufung schließlich bestätigte. Durch die Sendung, verehrte Hörerinnen und Hörer, begleitet uns Pater Kurt Peter Gumpel, Professor an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und Postulator für die Seligsprechung von Anne de Xaintonge. Herr Professor, wie kann man nun den Ungehorsam gegenüber dem Vater von Anne de Xaintonge interpretieren?
Also ich glaube, dass man zunächst einmal von Ungehorsam im eigentlichen Sinn des Wortes gar nicht reden kann. Der Vorfall, auf den Sie sich beziehen, hat stattgefunden, wie Anne de Xaintonge bereits 29 Jahre alt war, also immerhin schon eine reifere Frau. Man wird in Rechnung stellen müssen, dass der Vater, der aus einer adligen Familie stammte, hohe Staatsämter innehatte, natürlich besorgt war, dass seine Tochter sich in ein Unternehmen stürzen würde, das nicht nur standesgemäß war, sondern vermutlich auch auf eine Katastrophe hinauslaufen würde. Andererseits, von Anne de Xaintonge fühlte sie ganz klar, dass der Wille Gottes das war, und sie ist von dem richtigen Prinzip ausgegangen, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen.
Warum nun hatte sie so große Schwierigkeiten in der damaligen Zeit?
Das erklärt sich aus der Lage der Frau in der Gesellschaft und demzufolge auch in der Kirche. In einer Zeit, wo der Frau noch nicht die Gleichberechtigung mit den Männern anerkannt wurde, wie das heute in unserer Zeit selbstverständlich ist. Sie wollte also vor allem sich der schulischen, aber auch moralischen, sittlichen und religiösen Bildung der völlig verwahrlosten, ärmeren Kinder widmen Und das stieß auf Schwierigkeiten, weil man damals das Ordensleben nur dann für möglich hielt, wenn die Schwestern in einer strengen Klausur lebten und nicht in einer apostolischen Tätigkeit, so wie Anne de Saint-Ange das begriffen und hatte und durchführen wollte, eben für unsere Leben.
Sollte Anne dem Vater gehorchen und Regent bleiben, oder sollte sie dem Ruf nach Dol Folge leisten? Es war ihr unmöglich, eine Entscheidung zu treffen. Da begab sie sich in die Litfrauenkirche, um dort Rat zu holen. Als sie noch ganz im Gebet versunken war, hörte sie eine Stimme, die sie um ein Almosen anflehte. Erstaunt blickte Anne die Bettlerin an. Es war ein junges Mädchen mit würdevollem Aussehen. Sie reichte ihm zwei Geldstücke. Sofort spürte Anne eine große innere Kraft. Nach dem Gebet eilte sie aus der Kapelle, um dem Mädchen nachzuspüren. Plötzlich hörte sie eine Stimme hinter sich.
Geh nach Dol. Verfolgungen erwarten dich dort. Aber Gottes Werk wird siegen.
Erstaunt wandte sie sich um und erkannte die junge Bettlerin. Sie wollte auf sie zueilen, doch das Mädchen, dessen zartes Antlitz von einer solchen Schönheit und Würde war, verschwand aus ihren Augen. Anne de Saint-Ange war überzeugt, dass es die Mutter Gottes war, die sich ihr so offenbarte.
Anne sollte ihre Gemeinschaft also nicht in ihrer Vaterschaft Dijon, sondern in Dol, in der Grafschaft Burgund, gründen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts ballten sich die ersten Gewitterwolken des Dreißigjährigen Krieges zusammen, der dann drei Jahre vor Annes Tod auch ausbrechen sollte. 1606 erhielt sie für ihre Gesellschaft die Approbation des Bischofs. Damit wurde sie offiziell zur Gründerin der Gesellschaft der heiligen Ursula von Dol. Das Werk entwickelte sich rasch. Das Vertrauen auf die Vorsehung und den ewigen Lohn waren ein Licht, das ihr ganzes Leben erhellte, am meisten in schwierigen und harten Zeiten. Sie lebte ohne Ausnahme aus ihrer Berufung. Sie lebte die ihrer Gemeinschaft eigene Aufgabe, nämlich die Verbindung von kontemplativen und aktiven Leben.
Nun, die Tatsache, dass eine Frau wie Anne de Saint-Ange aufgrund ihrer göttlichen Berufung, denn man kann ihr Leben ohne ihre religiöse Einstellung gar nicht verstehen, zu der Einsicht gekommen war, dass man auch für diese sehr vernachlässigten Schichten der weiblichen Bevölkerung etwas tun müsse, dass darin ihre große Bedeutung liegt, und der Erfolg hat ja bestätigt, dass dieses Ansinnen und diese Unternehmung und diese mit großer Tatkraft und Mut und Ausdauer von ihr durchgesetzte Tätigkeit auch wirklich in großem Maße zu der Hebung der weiblichen Bevölkerung beigetragen hat. Und damit darf man nicht übersehen, dass aus ihren Schulen Tausende und Zehntausende von Mädchen hervorgegangen sind, von denen einige ein gottgeweihtes Leben gewählt haben, aber die große Mehrzahl Familienmütter wurden und dadurch in ihrer Familie sowohl den Gatten gegenüber als auch den Kindern gegenüber einen bleibenden und sehr entscheidenden Einfluss ausgeübt.
Mit wem wollen wir Anne de Saint-Ange heute vergleichen?
Also ich würde zunächst einmal als Geschichtler zurückgreifen auf einige große Gestalten, die irgendwie mit ihr verglichen werden können, wie zum Beispiel Mary Ward, die Gründerin der englischen Fräulein, die ja auch große Schwierigkeiten hatte und deren Verfahren heute sehr weit vorangegangen ist, oder in Irland mit Nenno Nagel, dessen Prozess jetzt gerade abgeschlossen wird, oder einer Macaulay, oder in Australien, einer MacKillop, die in unserem Jahrhundert, sie ist 1909 gestorben, sich ganz eingesetzt hat für die völlig verwahrloste weibliche Jugend in der damals noch jungen Kolonie Australien, oder Mutter Drexel, eine reiche amerikanische Frau. Sie hatte eine Erbschaft von 20 Millionen Dollar, die sie bis zum Letzten eingesetzt hat für die kulturelle und religiöse Verbesserung der Lage der Neger in Amerika, die ja damals in ihrer Zeit, sie ist 1858 geboren, 1855 gestorben, doch eine schwer vernachlässigte Kategorie war, wie auch für die ursprünglichen Indianer von Nordamerika. So lassen sich viele andere Frauen, auch Burian, eine österreichische Parlamentarierin. Es gibt viele Personen, denen eines gemeinsam ist, dass sie aus religiösen Motiven, aber auch aus kulturellen und menschlichen Motiven sich eben für die bessere Stellung der Frau, für die Gleichberechtigung der Frau eingesetzt haben und damit ganz Entscheidendes geleistet haben.
Kriegswirren waren dann schuld, dass Annes Töchter nach Freiburg in die Schweiz flüchten mussten. Freiburg wurde wiederum Sprungbrett für die Gründung in Brieg unter dem großen Stockhalter im Jahre 1661. Dieser ehemalige Jesuitenschüler war nicht nur wirtschaftlich und politisch weit mehr über dem Wallis hinaus einflussreich. Dem Ritter des Heiligen Römischen Reiches lag auch daran, den Kanton Wallis der katholischen Religion zurückzugewinnen und, wie Andec Saint-Ange, das Volk über das Schulwesen religiös zu bilden.
Schon zu ihren Lebzeiten und erst recht nach ihrem Tode verbreitete sich der Ruf an de Saint-Ange Heiligkeit. Ihr Werk wuchs und entfaltete sich zunächst im Bistum Besançon, dann in Westeuropa, ja bis Amerika, Afrika und Indien.
1991, am 14. Mai, wurde vom Papst Johannes Paul II. Das Dekret zur Seligsprechung von Andec Saint-Ange feierlich unterzeichnet. Sie darf von nun an unter dem Titel ehrwürdig verehrt, wenn auch nicht liturgisch gefeiert werden. Das wird dann geschehen, wenn sie das zur eigentlichen Seligsprechung nötige Wunder gewirkt hat. Herr Pater Gumpel, wie ist das mit dem Wunder?
Also, der Prozess für Andec Saint-Ange ist abgeschlossen, und zwar mit dem Dekret, das der Heilige Vater am 14. Mai 1991 unterschrieben hat. Aber, obschon Sie mir noch vor kurzem bei einer akademischen Sitzung von vielen Professoren in den Rechtswissenschaften bestätigt wurde, es gibt kaum gerichtliche Verfahren in der Welt, die mit so großer Sorgfältigkeit durchgeführt werden, wie die Prozesse für die Selig- und Heiligsprechung. Und immerhin, wir sind uns dessen bewusst, dass trotz aller menschlichen Bemühungen und Untersuchungen, und wir gehen mit einem Verfahren nicht voran, wenn noch irgendein Zweifel besteht, dass das doch alles schließlich und endlich menschliches Studium ist und, wie die Alten schon sagten, errare humanum est, irren ist menschlich. Und deswegen fordert die Kirche am Ende dieses ganzen langwierigen, oft Jahrzehnte dauernden Prozesses noch irgendwie ein göttliches Zeichen, das zurzeit noch in einem physischen Wunder besteht. Und wir haben gute Hoffnung, dass eben ein solches Wunder in nicht allzu weiter Zeit geschehen wird. Wir sind dabei, etwas zu untersuchen, und dann wäre der Weg für die Seligsprechung offen.
Herr Pater Gumpel, wären Sie einverstanden, wenn wir diese Sendung über Andec Saint-Ange mit den Worten abschließen würden, wir wollen keine neuen Heiligen, sondern vielmehr ein Vorbild aufzeigen?
Sicher, das ist, da haben Sie einen sehr wesentlichen Punkt berührt. Die Kirche ist an und für sich nicht daran interessiert, den Katalog der Seligen und Heiligen nun immer weiter auszubreiten. Wirklich, wie das Zweite Vatikanische Konzil in der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium im 7. Kapitel ausdrücklich dargelegt hat, die große Funktion der Heiligen ist eben darin, ich zitiere jetzt frei die Worte des Konzils, dass in den Heiligen Gott sich selbst sichtbar macht, dass er sein Antlitz zeigt und dass er auf seine Art und Weise durch die Heiligen zu den Leuten spricht und sie aufruft, mit ihrem Christentum wirklich ernst zu machen, indem sie hier Vorbilder haben, aus denen deutlich wird, das waren Menschen wie alle anderen, die mit Gottes Gnade konsequent ihre tägliche Pflicht treu erfüllt haben und damit für uns alle ein Ansporn sind, eine Ermutigung sind, ein Beispiel, um nun auch unsererseits mit Gottes Gnade zu versuchen, ihnen irgendwie nachzufolgen. Zur Ehre Gottes und auch zum Heile der Kirche.
Andec Saint-Ange liegt in Dole begraben. Eine kleine Grabplatte mit der Inschrift Andec Saint-Ange, gestorben am 8. Juli 1621, erinnert an diese große Frau. Sie starb mit 54 Jahren. Und noch etwas steht auf der Grabplatte. Gründerin der Ursulinen.